Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Heute, vor 75 Jahren, wurde der Zweite Weltkrieg beendet. Die Wehrmacht hat damals bedingungslos kapituliert. Es war der Tag der Befreiung. Und wir schlagen deshalb heute einen Bogen im Update ins Hier und Jetzt. Ich habe gesprochen mit Moritz Pfeiffer, dessen Opa ist bei der Wehrmacht gewesen.
Klar, ich habe ihn kennengelernt als absolut liebenswerten und empathiefähigen Menschen. Und da hätte ich mir natürlich schon auch mal gewünscht, Bedauern oder Mitleid. Aber das konnte er nicht ausdrücken. Das war ihm unmöglich, weil ich glaube, die Frage nach den Opfern hätte er auch immer diese Frage nach den Tätern und dann auch eben seiner Mitverantwortung aufgeworfen. Und die hat er schon versucht zu vermeiden.
Moritz hat mit seinem Opa darüber gesprochen und was er eigentlich gemacht hat im Zweiten Weltkrieg. Und was Moritz daraus gelernt hat aus diesen Gesprächen, das erzählt er euch gleich selbst. Im frischen Podcast vom Update heute am 8. Mai. Außerdem gucken wir in die USA. Die Arbeitslosenquote durch die Corona-Krise liegt dort bei knapp 15%. Und das hat es tatsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Das stellt die Menschen in den USA wirklich vor massive Probleme. Das sagt Jan Bösche, unser Korrespondent in den USA.
Viele Amerikaner haben kaum ein finanzielles Polster. Das heißt, viele Leute können die Miete nicht bezahlen. Sie können keine Lebensmittel mehr kaufen. Jetzt sind die Leute wirklich auf sich selber gestellt.
Mehr zur Situation und wie die Regierung unter Trump darauf reagiert, auch das erfahrt ihr in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Und man merkt das eigentlich schon ziemlich deutlich, wenn man draußen unterwegs ist. Die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus sind ja gelockert worden, beziehungsweise werden in den nächsten Tagen noch weiter gelockert. Alle Zeichen stehen auf Entspannung, könnte man jetzt zumindest denken, nur ganz so einfach ist es nicht, denn die Infektionszahlen, die können ja jederzeit wieder nach oben gehen. Und dann soll es sowas geben wie eine Notbremse. Darauf haben sich ja Bund und Länder geeinigt. Ann Sandmeier aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion hat sich das nochmal genauer angeguckt. Ann, wie sind denn da die Kriterien?
Ja, also bei dieser Notbremse, da gibt es einen kritischen Wert, der nicht überschritten werden darf. Und zwar der von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Woche. Das ist die magische Zahl quasi. Wird dieser Wert geknackt bei den offiziell gemeldeten Zahlen, dann muss das öffentliche Leben wieder eingeschränkt werden, beziehungsweise eingeschränkt bleiben. Das ist der Deal, auf den sich die Bund und Länder geeinigt haben. Und das dann konkret umzusetzen, das soll Sache der Länder und Landkreise sein. Und auch wenn wir noch am Anfang der Lockerungen stehen, gibt es schon Landkreise, wo das jetzt der Fall ist.
Welche sind das denn?
Ja, einer davon ist der Landkreis Greiz in Thüringen. Dort lag die Zahl der Neuinfektionen nämlich in der letzten Woche bei 87,6 gerechnet auf 100.000 Menschen. Und außerdem liegen die Zahlen noch in zwei anderen Kreisen über dem Grenzwert. Im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen und im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein.
Weiß man denn, woran das liegt, warum das jetzt ausgerechnet da so ist?
Also der Kreis Coesfeld und der Landkreis Steinburg, die haben auf jeden Fall was gemeinsam. In beiden Kreisen gibt es nämlich sehr viele Infektionsfälle in großen Schlachtbetrieben. In Schleswig-Holstein sind es mehr als 100, in Coesfeld sollen schon mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infiziert sein. Das sind die Informationen, die der Spiegel hat.
Was sind denn da jetzt die Konsequenzen?
Also in NRW hat das Land jetzt erstmal den Schlachtbetrieb, der da so stark betroffen ist, dicht gemacht. Da wird im Moment nicht produziert. Und außerdem werden jetzt die Corona-Lockerungen für den ganzen Kreis um eine Woche nach hinten geschoben. Das heißt, alles bleibt erstmal so, wie es ist, dann bis zum 18. Mai. Und NRW-Gesundheitsminister Laumann hat angekündigt, dass alle getestet werden sollen, die in Schlachtbetrieben arbeiten. In NRW sind das 17.000 bis 20.000 Menschen. Und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter testen in den Schlachtbetrieben. Das will auch Schleswig-Holstein so machen.
Warum trifft das denn jetzt ausgerechnet die Schlachtbetriebe? Weiß man, woran das liegt?
Ja, so richtig kann man das noch nicht sagen. Fakt ist auf jeden Fall, in den Betrieben arbeiten viele Menschen aus Osteuropa, die dafür nach Deutschland kommen. Und die wohnen fast immer in großen Gemeinschaftsunterkünften, in denen halt wenig Platz ist. Und dort ist es oft schwer oder gar nicht richtig möglich, die Hygienestandards einzuhalten. Das hat auch NRW-Gesundheitsminister Laumann als mögliche Ursache genannt.
Wie sinnvoll ist denn diese Grenze überhaupt? Du hast ja vorhin von diesen magischen Zahlen gesprochen, also diese 50 Infektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner pro Woche. Kann das denn funktionieren?
Ja, daran wird die Kritik jetzt schon ganz am Anfang tatsächlich immer lauter. Erstmal ist es nämlich Sache der Länder und Landkreise, was sie machen und ob die sich daran halten. Die Landrätin von Greiz in Thüringen zum Beispiel, der eine Kreis, der auch schon drüber liegt, die hat zum Beispiel gesagt, sie will an den geplanten Lockerungen festhalten, auch wenn die Grenze überschritten ist. Sie sagt, die Wirtschaft und der Gastro, den kann man nicht noch mehr zumuten und sie findet es auch nicht sinnvoll, alles zu verbieten, was ein paar Kilometer weiter erlaubt ist. Und andere Länderchefs dagegen finden diese 50er-Grenze aber zu lasch. Die Gesundheitssenatorin in Berlin sagt, wenn man erst nach einer Woche auf die Bremse tritt, dann ist das viel zu spät, dann ist schon zu viel passiert. Und das sieht auch der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stefan Weil, so. Der will in seinem Bundesland auch früher einschreiten.
In Deutschland laufen also die ersten Corona-Lockerungen, aber die ersten Landkreise haben die Obergrenze von 50 Infizierten auf 100.000 Menschen auch schon überschritten. Das heißt, es kommt weiter darauf an, dass wir uns an die Regeln halten und vor allem weiter Abstand halten, auch wenn es sich für manche erstmal so anfühlen könnte, als wäre das Gröbste überstanden. Infos dazu von Ann Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute, am 8. Mai, gedenkt Deutschland der Befreiung vom Nationalsozialismus.
Wir wollten mit den Jüngeren gedenken, die heute drei Generationen später fragen, was die Vergangenheit ihnen eigentlich noch zu sagen hat. Und denen ich zurufe, auf euch kommt es an. Ihr seid es, die die Lehren aus diesem furchtbaren Krieg in die Zukunft tragen müssen.
Aber wegen Corona konnte das eben mit der Feierei nicht so stattfinden. Bundespräsident Steinmeier hat heute wieder daran erinnert, in einer sehr kleinen Runde, dass das Erinnern an sich eben nicht aufhören darf. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kämpfen wir ja immer noch gegen Nationalismus, Rechtsextremismus und Fremdenhass. Und allein deshalb ist es wichtig zu verstehen, warum man eben nicht einfach sagen kann, was geht mich das an, was da vor 75 Jahren passiert ist. Moritz Pfeiffer ist Historiker und hat einen direkten Bezug zu dieser Zeit von damals, denn sein Opa hat für die Wehrmacht gekämpft. Moritz ist 37, lebt in Tübingen und hat in seinem Buch »Mein Großvater im Krieg 1939 bis 1945« die Erinnerungen seines Opas mit historischen Quellen verglichen. Moritz, wie ist die Idee entstanden überhaupt, dass du deinen Opa zum Zweiten Weltkrieg befragt hast?
Ich hatte in der Universität ein Buch gelesen, also ich habe Geschichte studiert und da haben wir in einem Seminar ein Buch durchgenommen, das hieß »Opa war kein Nazi« von Harald Welzer, einem Sozialpsychologen und einigen anderen. Und die haben untersucht und herausgefunden, dass die Deutschen eigentlich ein extrem positives Familienbild haben und mehrheitlich davon ausgehen, die eigenen Vorfahren, die hätten mit dem Nationalsozialismus gar nichts zu tun gehabt. Aber wenn das so wäre, dann, ja, dann hätte es den ja gar nicht gegeben. Also ich kann das halt nicht so ganz glauben, dass halt kein Opa ein Nazi gewesen sein sollte. Und ich habe mir dann halt überlegt, okay, du guckst halt jetzt mal genauer hin und du fragst halt einfach mal, was da gewesen ist. Und zwar ohne zu verurteilen, also ohne eine vorgefertigte Meinung zu haben, aber auch ohne pauschal zu sagen, nee, Opa war kein Nazi. Und dann habe ich halt meinen Opa befragt, Erinnerungsinterviews durchgeführt und habe dann das, was er erzählt hat, mit Archivquellen abgeglichen und auch Familienquellen, also so Briefe, die ich finden konnte.
Das heißt, du wusstest aber schon, dass dein Großvater im Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt hat, sage ich jetzt mal. Hattest du da eine Ahnung oder war das gar kein Thema bei euch in der Familie?
Bei uns in der Familie war das durchaus ein Thema. Also er hat immer viel erzählt aus seiner Zeit bei der Wehrmacht. Er war Offizier bei der Wehrmacht, er war auch Berufsoffizier. Also er hat sich da schon vor dem Kriegsbeginn freiwillig für gemeldet, für diese Berufslaufbahn. Und da hat er schon immer viel erzählt. Also wir wussten, wo war er jetzt eingesetzt, dass er erst in Polen ausgebildet wurde, in Frankreich zum ersten Mal gekämpft hat und dann in Russland gekämpft hat. Und er hat auch immer mal wieder mit uns Reisen unternommen an die Orte, wo er gewesen ist. Also es war kein Geheimnis.
Du hast eben schon gesagt, also du hast dann mit deinem Opa im Endeffekt so ein Zeitzeugeninterview geführt und bist dann aber eben hingegangen und hast das, was er erzählt hat, nochmal gegengecheckt mit historischen Quellen und Fakten. Was ist denn dabei rausgekommen?
Ja, bei diesem Faktencheck ist schon rausgekommen, dass er auf der einen Seite sich sehr, sehr gut erinnert hat. Also viele Ereignisse konnte ich wirklich, die Orte, an denen er gewesen war, Auch den Zeitpunkt, wann er da gewesen sein will, das stimmte alles. Er hat aber insgesamt seine Rolle sehr, ja, er hat schon klein gemacht. Also er konnte nicht über Kämpfe oder sowas sprechen. Also er konnte nicht über Töten, Sterben, verwundet werden, Verwundung von Kameraden, den Tod von Kameraden oder eben auch seine eigene Verwundung. Da konnte er kaum drüber sprechen. Also da herrschte offensichtlich auch wirklich Jahrzehnte nach dem Krieg noch ein Trauma. Und er wusste auch nie was über Kriegsverbrechen, über die Behandlung der Kriegsgefangenen, über die Behandlung der Zivilbevölkerung, über die Ermordung der Juden. Da hat er nie was darüber berichtet. Und anhand der Quellen konnte ich dann teilweise schon rekapitulieren, dass halt auch in seiner Einheit gewisse Dinge vorgefallen sind oder dass halt sein Bruder als Angehöriger der SS in Polen auch in Handlangerdiensten, sage ich mal, am Holocaust beteiligt war und ihm davon auch berichtet hat.
Das heißt, indem du das abgeglichen hast mit den Quellen und auch mit den Fakten, musstest du dann im Endeffekt feststellen, das, woran sich dein Opa erinnert, stimmt nicht ganz mit dem überein, was er eigentlich auch schon hätte wissen müssen?
Ja, aber ich glaube, es ist keine aktive Täuschung gewesen. Also er hat, glaube ich, in dem Moment, in dem er mir das erzählt hat, war das die Geschichte, so wie er sie erzählen wollte und so wie er vielleicht auch einmal der Überzeugung war, dass es so passiert ist, aber vielleicht auch so, wie er wollte, dass es passiert war. Also das ist ganz interessant, weil wenn ich ihn dann ein bisschen gepiesackt habe oder mit Quellen auch konfrontiert habe, gerade zur Ermordung der Juden, dann hat er immer lange Zeit dann auch drüber nachgedacht und nach einer Weile dann immer gesagt, ja, das war so, das kann ich jetzt auch nicht anzweifeln. Klar, ich habe ihn kennengelernt und lieben gelernt als absolut liebenswerten und sympathischen und auch empathiefähigen Menschen. Und da hätte ich mir natürlich schon auch mal gewünscht, dass er irgendwann zumindest Bedauern oder Mitleid oder auch vielleicht sagen muss, ja gut, das war wirklich nicht so toll, was wir da teilweise gemacht haben. Aber das konnte er nicht ausdrücken. Das war ihm unmöglich, weil ich glaube, die Frage nach den Opfern hätte ja auch immer diese Frage nach den Tätern und dann auch eben seiner Mitverantwortung aufgeworfen. Und die hat er schon versucht zu vermeiden. Er hat allerdings, und das finde ich sehr bemerkenswert, er hat nonverbal kommuniziert. Also er hat zum Beispiel Bücher zu dem Thema verschenkt, die dann extrem kritisch waren, auch mit der deutschen Rolle. Und dann hat er auch bei manchen Büchern gesagt, das ist sehr, sehr wichtig und das ist gut und das muss die ganze Familie lesen und hat das dann auch mehrmals verschenkt, das Buch.
Für dich als Historiker, ist der Zweite Weltkrieg und das, was dein Großvater, dein Opa erzählt hat, ist das ja Geschichte oder prägt das dein Leben jetzt auch noch?
Es ist natürlich sehr weit zurück. Das meine ich jetzt zum Beispiel damit, dass also meine Generation jetzt, die in den 80ern geboren ist und natürlich noch mehr die Generationen, die danach jetzt geboren sind, dass wir damit eigentlich nur indirekt zu tun haben. Also uns trifft keine Schuld mehr. Mich ärgert es immer, wenn Leute sich verteidigen, dass sie ja keine Schuld hätten, weil das natürlich ist das so, die haben auch keine Schuld. Wir haben aber, und das ist eben der Unterschied, wir haben halt eine Verantwortung für das, was da passiert ist und wir haben die Verantwortung dafür, dass es nicht nochmal passiert.
Moritz Pfeiffer hat seinen Opa gefragt, was er eigentlich gemacht hat im Zweiten Weltkrieg. Daraus ist ein Buch entstanden und ich habe vor der Sendung gesprochen mit Moritz anlässlich des 75. Jahrestages zum Ende des Zweiten Weltkriegs.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Man muss ja immer vorsichtig sein mit so Sätzen wie, das hat es noch nie gegeben, weil sich das leider auch immer relativ schnell abnutzt. Nur das hat es wirklich noch nie gegeben. Wegen der Corona-Beschränkungen ist die Arbeitslosenquote in den USA von rund 3 auf fast 15% gestiegen. Und das hat es in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. 33 Millionen Menschen haben zum ersten Mal einen Antrag gestellt auf Arbeitslosengeld. Allein im April sind 20 Millionen Stellen gestrichen worden. Viele Zahlen, ich weiß. Und um das Ganze mal ein bisschen konkreter zu machen, sprechen wir jetzt drüber mit Jan Bösche, unser Korrespondent in den USA. Jan, die Zahlen sind ja immer sehr abstrakt. Es ist eine riesengroße Zahl. Aber was bedeutet das jetzt für die Menschen in den USA? Wie geht es denen?
Ja, man sieht an dieser Zahl wirklich, wie hier der Arbeitsmarkt in den USA funktioniert. Also wer in einem Restaurant gearbeitet hat oder in einem Laden und die mussten zumachen wegen der Corona-Krise, dann wurden die Leute auch vor die Tür gesetzt. Und es hat wirklich alle Versuche der Politik, die Arbeitgeber zu überzeugen, damit Hilfen vielleicht zu helfen, haben da wenig genützt. Und jetzt sind die Leute wirklich auf sich selber gestellt. Es gibt zwar Arbeitslosenhilfe, aber nur schleppend und auch nicht für jeden. Und viele Amerikaner haben kaum ein finanzielles Polster. Das heißt, viele Leute brauchen wirklich ihren Gehaltscheck, um auch die Kosten zu bezahlen. Und das hat jetzt echte Folgen. Leute können die Miete nicht bezahlen, sie können keine Lebensmittel mehr kaufen. Das hat kürzlich eine Umfrage gegeben unter Müttern, die gesagt haben, also ein Fünftel von denen hat gesagt, sie können ihren Kindern nicht genügend Lebensmittel geben. Eine Alternative ist natürlich, zu einer Tafel zu gehen. Das Problem ist, die Tafeln werden überrannt von Leuten, die dort Lebensmittel haben möchten. Gleichzeitig bekommen sie weniger Spenden von der Lebensmittelindustrie. Also gibt es dort auch eine Knappheit. Also diese Corona-Krise trifft besonders die Amerikaner, die in den Jobs arbeiten, wo sie auch mit Leuten zu tun haben und die eben halt zumachen mussten und deswegen jetzt auf der Straße stehen.
Wie reagiert denn jetzt die Regierung unter Trump darauf? Also gehen bei denen irgendwie Warnlampen an? Was machen die denn jetzt?
Also diese Arbeitslosenzahlen kommen ja nicht überraschend, die sind erwartet worden. Wir haben über die Wochen immer wieder gesehen, wie viele Leute sich in den einzelnen Bundesstaaten arbeitslos gemeldet haben. Also der Fakt an sich ist keine Überraschung und die Politik hat auch schon versucht zu helfen, indem sie zum Beispiel das Arbeitslosengeld ausgeweitet hat und es auch erhöht hat, auch Kredite für Unternehmen auf den Weg gebracht hat, damit die ihre Leute behalten können. So eine Art Kurzarbeitergeld, wie es das in Deutschland gibt. Das Problem ist, das ist hier nicht etabliert, das musste erst mal quasi eingeführt werden. Und das Problem ist, jetzt haben wir schon eine politische Debatte wieder darum, wie weit soll dieses soziale Netz denn gehen für die Leute? Also zum Beispiel die Demokraten verlangen, dass man die Lebensmittelgutscheine, die ein sehr wichtiges Element hier sind in den USA, dass man die ausweitet, dass man den Leuten mehr Geld gibt und auch mehr Leuten das Recht darauf gibt. Die Republikaner sehen das nicht ein, sie wollen das nicht tun, also diese Hilfe nicht ausweiten. Und das trifft natürlich am Ende die Leute, die wirklich auf diese staatlichen Hilfen angewiesen sind.
Aber dann lass uns doch noch mal gucken. Du hast das ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld. Wie läuft das denn eigentlich in den USA? Also wie beantragt man das? Wie sieht überhaupt die soziale Absicherung aus?
Also das soziale Netz hier in den USA ist sehr viel löcheriger als in Deutschland. Das Arbeitslosengeld wird zum Beispiel von den Bundesstaaten verwaltet. Und da haben wir mehrere Probleme. Wir haben einige Bundesstaaten, wo die durch die Regeln versucht haben in den vergangenen Jahren, die Zahl der Antragsteller klein zu halten. Teilweise durch Schikanen, wie dass du das nicht online machen kannst, sondern du musst auf jeden Fall zu einem Büro fahren, was aber auch nur am Rande der Stadt ist und nicht in der Innenstadt und da gibt es keinen Bus und so weiter. Das Problem ist, diese klein gehaltenen Systeme sind jetzt völlig überfordert, diese vielen neuen Anträge zu verarbeiten. Und es geht so weit zum Beispiel, dass die veraltete Computersysteme haben. Also sie wollten das Arbeitslosengeld erhöhen, konnten das aber nicht prozentual machen, sondern haben am Ende einfach jede Woche $600 mehr gegeben. Das ist natürlich für die einen gut, die ansonsten relativ wenig gekriegt hatten. Mhm. Für andere, die vielleicht eine ganze Familie damit ernähren wollen, ist es denn auch nicht wieder genug. Also man sieht in dieser Krise wirklich, wo die Grenzen des amerikanischen Sozialsystems sind.
Mhm. Lass uns noch mal kurz gucken auf die Zahlen. In den USA sind mehr als 75.000 Menschen gestorben im Zusammenhang eben mit dem neuen Coronavirus. Weit mehr als 1 Million Ansteckungen sind bestätigt. Wie soll denn dieses Land, dieses große Land USA überhaupt wieder aus der Krise rauskommen? Gibt es da irgendwelche Ideen?
Es gibt viele Ideen. Ja. Der Präsident möchte sofort wieder loslegen. Er möchte am liebsten die Wirtschaft öffnen, die Ausgangsbeschränkungen aufheben, damit die Leute wieder arbeiten können. Aber da warnen seine eigenen Experten vor. Es wird wahrscheinlich eher so sein, dass jeder Bundesstaat einzeln das entscheidet. Also New York, viele Fälle, wird länger dauern als jetzt North Dakota, wo relativ wenig Leute leben. Das Problem ist, wie schnell man hier das Land wieder öffnen kann, liegt daran, wie gut man testen kann zum Beispiel, wie die medizinische Versorgung ist, ob die Krankenhäuser genügend Ausstattung haben. Und daran hapert es noch. Und woran das liegt, das ist natürlich hier eine ganz heiße politische Debatte.
Wegen der Corona-Beschränkung ist die Arbeitslosenquote in den USA von rund 3 auf fast 15% gestiegen. Aktuelle Infos dazu habt ihr bekommen von Jan Bösche, unser Korrespondent in den USA.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hat der Lack gesoffen oder meint er das ernst? Das haben sich viele gefragt, als sie Boris Palmer gehört haben zu Corona und alten Menschen.
Ich sage es Ihnen mal ganz brutal, Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
Dafür gab es sehr viel Kritik an Boris Palmer. Ihm droht deswegen eventuell sogar ein Parteiausschlussverfahren bei den Grünen. Jetzt kann man diese Aussage natürlich moralisch bewerten. Man kann sich allerdings auch mal die Zahlen dazu angucken, um eben zu verstehen, stimmt das eigentlich, was Palmer da einfach so behauptet. Und genau das hat ein Datenreporter-Team getan. Vom MDR, Björn Schwenkert, hat mitrecherchiert. Björn, wie seid ihr denn rangegangen an eure Analyse?
Für Ende April hatten wir tatsächlich für alle Toten, Verstorbenen, die es damals schon gab, ziemlich genaue Altersangaben vom Robert-Koch-Institut und haben dann geschaut, wie lange hätte eigentlich jeder dieser Verstorbenen noch gelebt, wenn er zunächst mal gesund gewesen wäre, also die normale verbleibende Lebenserwartung vor sich gehabt hätte. Das ist sowas wie eine Frau von 80 Jahren hat, wenn sie es bis 80 geschafft hat, immer noch fast 10 Jahre Lebenserwartung vor sich. Und das haben wir dann über alle diesen 6.000 Toten gemittelt. Und dann kommt schon mal raus, dass im Durchschnitt diese Toten ungefähr 9 bis 10 Jahre an Leben durch diesen Covid-19-Tod verloren haben.
Lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf diese Zahlen gucken. Also im Bundesschnitt verlieren Männer nach eurer Analyse über ein Lebensjahr mehr als Frauen. Heißt in Zahlen Männer 10,7 und Frauen 9,3 Jahre. Das ist ja dann schon ein Unterschied. Woher kommt dieser Gap?
Der kommt daher, dass die Altersverteilungen unterschiedlich sind. Die Männer sterben früher an Covid-19 als die Frauen. Man kann sich da mal das Durchschnittsalter angucken und sieht, naja, also ein männlicher Verstorbener hat ein Durchschnittsalter von 79 Jahren und eine Frau von 84 Jahren. Also da liegen 5 Jahre dazwischen. Warum das jetzt so genau ist, das weiß man nicht, aber wir sehen, es ist tatsächlich so. Und das heißt natürlich, wenn die Männer früher versterben, hätten sie eigentlich noch mehr Leben vor sich gehabt, was sie da verloren haben. Und darum ist deren verlorene Lebensspanne einfach größer als die der Frauen.
Was ist denn eigentlich mit Vorerkrankungen? Habt ihr das mit einbezogen in eure Analyse?
Ja, das haben wir auch mit einbezogen, wobei wir es nur schätzen konnten. Genauer ging es nicht. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn es stellt sich heraus, dass der Effekt dieser Vorerkrankung, der in der öffentlichen Debatte oft gemeint ist, mit alt und krank sind die Leute, die dort an Covid-19 sterben, dass dieser Effekt eigentlich doch sehr klein ist. Also wir haben es gesehen, dass es eigentlich nicht mehr als ein Jahr ausmacht. Das heißt, wenn wir vorher bei 10 Jahren Lebensverlust waren, sind es bei Vorerkrankungen dann nur noch 9 und nicht irgendwie ein halbes Jahr oder fast tot, so wie Boris Palmer das zum Beispiel gesagt hat.
Wie valide sind denn eigentlich eure Ergebnisse?
Die sind, was die Einbußen an Leben gegenüber einem ganz normalen Gesundheitszustand angeht, sind die quasi exakt, so exakt wie die Lebenserwartungen des Statistischen Bundesamtes sind, die wir da verwendet haben. Wo wir nicht exakt rechnen konnten, das war dieser Schritt von Vergleich zum normalen Leben hin zu Verlust mit Vorerkrankungen, was wir darauf schätzen, dass es nur ein Jahr ausmacht. Da stützen wir uns auf eine britische Studie, die gerade rausgekommen ist, und die das wirklich exakt durchmodelliert hat und eben zu dem Schluss kommt, dass das gar nicht so viel ausmacht, diese Vorerkrankung. Das haben wir uns dann bestätigen lassen von verschiedenen Experten, die uns gesagt haben, ja, diese Vorerkrankungen, die es da gibt, also Bluthochdruck, Diabetes, Demenz, die erhöhen zwar alle das Risiko, dass man überhaupt an Covid-19 erkrankt, aber letztlich führen sie auch nicht zum schnellen Tod. Insofern ist das doch schon recht brauchbar und valide, was wir da rausgefunden haben, und das bestätigt uns auch die Wissenschaft.
Welche Schlussfolgerung kann man denn jetzt daraus ziehen? Also jetzt wissen wir das und was folgt daraus?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir jetzt wirklich eine Evidenz haben, wie groß dieser Verlust an Leben tatsächlich ist. Die ganze Debatte, die sich daran aufspannt, ist natürlich ethisch extrem beladen und kompliziert. Letztlich geht es ja im Zuge der Lockerungsdiskussion darum, wie viel ist einem jetzt ein Menschenleben wert gegenüber vielleicht wirtschaftlichen Vorteilen, die man da hat. Also darüber können wir mit diesen Zahlen natürlich keine Aussage machen, aber wichtig ist doch, wir können die demokratische Diskussion darüber jetzt wirklich auf Faktenbasis führen und wir wissen, aha, ein Leben weniger heißt wirklich 10 Lebensjahre weniger oder 9 Lebensjahre weniger und nicht etwa nur ein halbes Lebensjahr, so wie es die Palmers dieser Gesellschaft sagen.
Menschen, die in Deutschland nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, hätten im Schnitt noch 9 Jahre länger leben können. Zu diesem Ergebnis kommt eine Datenanalyse des NDR. Ich habe drüber gesprochen mit Björn Schwenkert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Corona sind wir ja anders unterwegs, ne? Also klar, auch mental. Aber ich meine damit anders mobil unterwegs, weil wir Homeoffice machen, weil wir dadurch weniger Bus und Bahn fahren, mehr zu Fuß gehen oder eben auch mehr Rad. Und es gibt natürlich auch viel weniger Staus, weil einfach viel weniger Autos unterwegs sind. Ja, ganz angenehm eigentlich, ne? Ob und wie sich unser Verkehr langfristig verändern könnte. Unser NOVA-Reporter Johannes Döbbelt hat dazu recherchiert und was Interessantes entdeckt in der Hauptstadt.
In Berlin kleben seit einigen Wochen deutlich mehr gelbe Streifen auf den Straßen. Diese gelben Markierungen, die man sonst aus Baustellen kennt. In Berlin bilden diese Streifen jetzt provisorische Radwege. Weniger Platz für Autos, mehr für Radfahrer. Gut 12 Kilometer neue Wege sind inzwischen entstanden. Und das ging für Behördenverhältnisse ziemlich fix.
Die Krise hat nur dazu geführt, dass wir wirklich ad hoc, ich sag's mal ein bisschen bildhaft, den Amtsschimmel in den Stall gestellt haben und das Rennrad rausgeholt haben.
Sagt Felix Weißbrich in einem Webinar. Er ist der Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Weil seit der Krise mehr Leute mit dem Rad unterwegs sind, war es eng geworden auf den Berliner Radwegen. Und wie in so vielen deutschen Großstädten gibt es an vielen Straßen auch einfach keine Radstreifen. Am Cottbusser Damm jetzt schon.
Der Cottbusser Damm ist im Vorfeld häufig genau aus den Gründen der Gefährdung gemieden worden. Jetzt ist es eine sehr attraktive Route. Und deshalb finden sich auf diesem Radfahrstreifen, den wir dort eingerichtet haben, zusehends mehr Radfahrende.
Die neuen Radwege, sagt die Stadt, sollen auch langfristig bleiben. Die Corona-Krise hat den Verkehr auf Straße und Schiene verändert. Zum einen sind mehr Fahrräder und deutlich weniger Autos unterwegs. Auf der anderen Seite verzichten aber auch viele Menschen auf Bus und Bahn. Die Passagierzahlen sind stark zurückgegangen. Eine aktuelle verkehrswissenschaftliche Umfrage zum Thema zeigt, dass sich gerade viele im ÖPNV unwohl fühlen. Und 6% der Befragten planen, sich ein eigenes Auto anzuschaffen. Die Forschenden sprechen sogar von einem Revival des Privatautos bei jungen Großstädtern.
In der Verkehrsforschung gibt es ja ein Mantra und das heißt, dass Verkehrsverhalten ein Routineverhalten ist.
Das ist Wert Kanzler, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Und in der Tat, wenn man erstmal sich wieder an das Auto gewöhnt hat, an das eigene, aber eben auch, und das ist genau diese sozusagen ambivalente Situation, in der wir im Moment sind, wenn man sich an das Fahrrad gewöhnt hat und merkt, wie angenehm das ist, da, wo es auch wirklich angenehm ist, also wo man ungefährdet fahren kann, dann kann es da tatsächlich zu einer Gewöhnung kommen, nach beiden Seiten hin, zum Auto hin, aber eben auch zum Rad.
Rund um die Welt entstehen gerade neue Ideen und Maßnahmen, wie diese Gewöhnung eher und vor allem schnell in Richtung Rad gehen könnte. Die Idee mit den provisorischen gelben Radwegen aus Berlin kommt ursprünglich aus Bogotá in Kolumbien, wo mehr als 100 Kilometer neue Radspuren entstanden sind. New York will Straßen für Autos sperren, um Fußgängern mehr Platz zu verschaffen. Und der Londoner Bürgermeister hat angekündigt, mehr Leute aus den engen Underground-Zügen holen zu wollen.
Und das will er unter anderem dadurch, dass er mehr eigenständige Spuren für Fahrräder schafft. Und das geht natürlich nur zu Lasten von Autospuren. Das heißt, es geht im Kern in nächster Zeit ganz eindeutig darum, wie der Verkehrsraum gerade in den Städten, wo der sehr begrenzt ist, wie der neu verteilt wird.
Die Mobilitätsforscherin Sophia Becker von der TU Berlin findet solche Maßnahmen gut, die Radfahrern, aber auch Fußgängern das Leben erleichtern. Wir erreichen sie heute da, wo es inzwischen ziemlich leer geworden ist, im ICE.
Ja, es ist vielleicht so wie an einem späten Samstagabend, wo sonst auch immer nur so ein paar Leutchen da waren.
Sophia Becker lobt auch das, was die Stadt Brüssel gemacht hat.
In Brüssel hat man also deswegen jetzt die Innenstadt zu einer verkehrsberuhigten Zone erklärt, in der zu Fußgehende und Radfahrende Vorrang haben. Und das ist auch aus meiner Sicht eine sehr gute Sache, weil man das auch einfach kurzfristig umsetzen kann, wenn man die entsprechenden Schilder bastelt sozusagen und eine Verkehrsverwaltung hat, die eben auch kurzfristig reagieren kann.
Damit sich langfristig auch wieder mehr Menschen in die Züge trauen, auch in den Fernverkehr, schlägt Sophia Becker eine Reservierungspflicht vor.
Ich fände es gut, wenn man sagen würde, ja, wir machen eine Reservierungspflicht für die nächsten, weiß ich nicht, 3 Monate oder 6 Monate und besetzen dann eben nur jeden zweiten Platz tatsächlich, also nur die Fensterplätze, es sei denn, jemand wohnt in einem Haushalt zusammen.
Wie in vielen anderen Bereichen könnte die Krise auch in der Mobilität Chancen bieten, vor allem für Fußgänger und Radfahrer. Dazu beitragen könnte natürlich auch das Homeoffice.
Vielleicht 1 oder 2 Tage pro Woche als Regelfall. Das wird sich sicherlich auch nach der Krise halten, da bin ich ziemlich sicher.
Wenn jeder, der sonst täglich mit dem Auto zum Büro fährt, nur einmal die Woche zu Hause bleiben würde, dann wäre zumindest diese Autofahrergruppe schon mal um 20% geschrumpft. Und es wäre mehr Platz für alle anderen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe diese Woche wirklich zum ersten Mal fast einen Fuchs überfahren, und zwar mit dem Fahrrad. Leute, der ist kurz vor mir über die Straße gepäst wie ein Wahnsinniger, und dann war er auch schon wieder weg. Und ich glaube, das ging mehreren Menschen so in den letzten Wochen. Also wegen Corona streifen ja gerade mehr Wildtiere durch die Stadt. Pumas hat es schon gegeben in Santiago de Chile, Kojoten in New York, Wildschweine mit ihren Frischlingen, die dann so durch den Kreisverkehr in Tel Aviv getrippelt sind. Sah tatsächlich auch sehr cool und sehr niedlich an der einen oder anderen Stelle aus. Verena van Kals aus unserem Team, du hast dich ja mit dem Thema befasst. Sorgt denn jetzt diese Corona-Situation dafür, dass sich wieder mehr wilde Tiere in unseren Städten ansiedeln? Also ist das gut für die Natur?
Ja, den Eindruck kannst du auf jeden Fall kriegen. Ich habe mir heute noch mal viele Fotogalerien angeguckt in diesen ganzen Zeitungsberichten, die darüber schreiben. Da gibt es dann so lustige Fotos von wilden Ziegen, die vor dem McDonald's rumstehen, oder Füchsen auf der Gartenliege, die da vor sich hinschlummern, Rehe, die in Madrid auf der Straße rumlaufen, Möwen in Venedig. Aber dann dachte ich irgendwie so, das sind ja alles Arten, die eigentlich auch schon länger in Städten unterwegs sind.
Ja, genau. Wenn du das jetzt so sagst, stimmt. Von Füchsen und Wildschweinen hört man ja auch immer mal wieder, ne?
Genau. Und es ist wohl so, dass die Tiere sich im Moment mehr zeigen. Also so wie du fast den Fuchs überfährst mit dem Fahrrad. Das hat man sonst vielleicht nicht so oft. Und diese menschenleeren Räume in der Stadt einfach stärker nutzen, auch tagsüber. Sonst sind ja die meisten von denen eher nachtaktiv, also zum Beispiel Wildschweine. Das hat mir auch der Wildtierbeauftragte der Berliner Senatsverwaltung, Dirk Ehlert, bestätigt.
Natürlich sind die Tiere in der Stadt, auch Wildtiere sind in der Stadt. Je nachdem, wo man eben wohnt, sind es verschiedene Wildtiere, aber die gibt es natürlich schon vorher und die sind auch schon vorher da gewesen.
Also die gab es schon länger. Dirk Ehlert beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Wildtiere in der Stadt. Und er hat gerade ein YouTube-Video gepostet zu der Frage, ob die Corona-Krise dazu führt, dass sich hier neue Wildtiere in unseren Städten ansiedeln. Und er meint eher nicht.
Aber wenn diese Tiere jetzt in die Städte gehen oder wir die da sehen, heißt das dann, wir Menschen machen uns gerade weniger breit und deshalb kommen die raus? Oder wie ist das?
Ja, man kann es schon so sehen. Also sie nutzen natürlich neue Räume, die sich ihnen bieten. Dadurch, dass irgendwie weniger Autos auf der Straße sind, kann man öfter mal über die Straße laufen. Wenn man sie jetzt sieht, sind sie vorher schon auf jeden Fall in der Nähe gewesen, sagt Dirk Ehlert, zum Beispiel in New York.
Kojoten gibt es da schon seit 10 Jahren etwa. Und mit oder ohne Corona haben die sich diesen Lebensraum ausgesucht. Und die Pumas, die da durch Santiago laufen, kommen aus der Peripherie, die leben da. Und die sind tatsächlich weiter in die Stadt gelaufen, weil eben da kaum Menschen sind, weil sie ihre Nahrungsräume vergrößern und dann eben auch weiter reinlaufen. Also durchaus schon in einem Zusammenhang zu dieser Corona-Krise zu sehen, weil weniger Menschen unterwegs sind. Aber deswegen ist es noch lange nicht so, dass die Tiere plötzlich da ankommen und die Stadt erobern.
Das braucht nämlich viel länger, dass sich neue Arten in der Nähe vom Menschen ansiedeln, wenn sie vorher nicht da waren und sich dann erstmal anpassen an das Leben in der Stadt.
Ich frage mich nur die ganze Zeit, Verena, warum leben denn überhaupt Wildtiere in der Stadt? Also es ist laut, es ist dreckig, es ist alles zugebaut. Es gibt uns, die Menschen, eigentlich nicht so top Voraussetzungen.
Ja, würde man im ersten Moment denken. Aber wenn du ein bisschen genauer hinschaust, dann ist es so, dass in Städten es doch eine ganze Menge Naturräume gibt. Also Parks und Friedhöfe, kleine Brachflächen. Überall wächst immer mal ein bisschen was. Und dort lebt es sich für Wildtiere und auch gerade für Insekten zum Beispiel zum Teil besser als auf dem Land mit industrieller Monokultur und vielen Pestiziden. Ein ganz schönes Beispiel, um das nochmal nachzuvollziehen, wie Wildtiere sozusagen immer näher zum Menschen hinkommen, ist übrigens die Amsel. Das hat mir der Ornithologe Hans-Heiner Bergmann erzählt. Die war früher nämlich mal ein ganz scheuer Waldvogel.
Vor 100 Jahren hat es angefangen, dass sie in die Städte reingekommen sind und da jetzt brüten und das auch besser finden. Da ist es wärmer, auch im Winter, wenn sie hier überwintern. Und außerdem finden sie da gut zu fressen. Und im Wald trifft man gar nicht mehr so viel.
Also im Wald irgendwie kaum mehr Amseln zu sehen. Und dass die Tiere in die Stadt kommen, liegt eben auch oft an diesem Futter, dass es viel gibt in Menschennähe. Das ist eben ein wichtiger Punkt. Wobei jetzt ja für manche Tiere es auch schwierig ist, weil gerade nicht mehr so viele Essensreste zu holen sind aus Mülleimern oder von der Straße.
Dann ist die Corona-Zeit für Wildtiere in den Städten doch nicht so super.
Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Herausforderungen, eben das mit dem Essen, aber zum Beispiel auch, dass die Parks und Grünflächen oder auch die angrenzenden Wälder inzwischen so voll gerammelt sind mit Menschen, die dann auch eben nicht unbedingt auf den Wegen bleiben, weil wir versuchen, einander auszuweichen, Abstand zu halten, dann mal eben ins Unterholz gehen. Und das kann dann wiederum für brütende Vögel zum Beispiel schon ein Problem sein oder auch für andere Tierarten, die gerade mit ihren Jungtieren beschäftigt sind. Insofern ist es eben schon wichtig, wenn möglich, auf den Wegen zu bleiben und auch zum Beispiel die Hunde anzuleinen, gerade im Wald, um den Wildtieren keinen Stress zu machen.
Wildschweine, Füchse und Co. stromern im Moment, also während dieser Corona-Situation, durch die Städte. Wir sehen sie dadurch öfter, aber eigentlich waren sie eben auch schon viel früher da. Und sie waren eben nur vorsichtiger. Hat euch erklärt unsere Nova-Reporterin Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.